Die reiche, vielfältige, traditionsreiche Schweizer Klosterlandschaft ist im Umbruch begriffen. Ein Mangel an Eintritten erhöht den Altersdurchschnitt der Gemeinschaften. Neuausrichtungen und Zusammenlegungen finden statt. An einzelnen Orten sind die Konvente ausgezogen. Zurück bleiben die Klosterbauten. Als Zeugen einer großen Geschichte, aber auch als Herausforderung für die Gesellschaft. Regelmäßig organisiert der Lehrstuhl für Kirchengeschichte der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und die Inländische Mission zum Thema Zukunft der Klöster Tagungen. Heute spricht der Geschäftsführer der Inländischen Mission, Dr. Urban Fink, zum Thema, ob wir in der Lage sind, zeitgemäße religiöse Richtungen einzuschlagen. Verlegen wir uns auf Konservierung und Denkmalpflege oder finden wir andere verantwortungsvolle Lösungen? Welche Rolle nimmt beim Thema Zukunft der Klöster die inländische Mission ein? Am Mikrofon begrüßt sie Ihre Andrea Marti. Und so möchte ich Herr Dr. Fink bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen und wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Herr Fink, sind wir überhaupt in der Lage, zeitgemäße religiöse Richtungen noch einzuschlagen?
Ich denke schon, das Christentum hatte schon in der Geschichte immer die Kraft, Antworten zu finden auf Fragen der Zeit. Und ich denke, das ist auch heute möglich, auch wenn gerade in diesen Tagen vielleicht der Eindruck entsteht, die Kirche und der christliche Glaube, die beiden sind in großen Schwierigkeiten. Erstens kann man sagen, dass es immer schon eigentlich während der ganzen Kirchengeschichte schwierige Zeiten gab. Also die Vorstellung, dass eine Gesellschaft christlich geprägt ist, dass alles gut läuft, dass die christlichen Werte gelebt werden und die Gesellschaft ja sich in einem guten Zustand befindet, das wäre doch illusorisch. Also das Christentum war eigentlich immer in gewissen Schwierigkeiten, musste sich aufrappeln, Christinnen und Christen, und neue Wege suchen, neue Richtungen einschlagen. Also in diesem Sinne kann man sagen, ist das Christentum, ist auch die Kirche krisenerprobt und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch in der heutigen Zeit, die oftmals akirchlich ist oder zum Teil sogar antikirchlich, dass man auch in der heutigen Zeit Lösungen finden kann. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, wenn die Inländische Mission und der Lehrstuhl für Kirchengeschichte am 25. August an der Universität eine Tagung über die Zukunft der Klöster durchgeführt haben, dann war das ja auch eine Suchbewegung, wie kann der ganze Reichtum, der in Klöstern gelebt wird, das Gebet, der Gottesdienst, ja das Leben, das christliche Leben in Gemeinschaftsform, wie kann das in die Zukunft getragen werden? Das ist eine große, eine wichtige und man muss schon sagen, durchaus auch eine schwierige Frage, wie ich aufzeigen werde. Also man hat keine einfachen Lösungen. Warum aber lohnt sich diese Suchbewegung? Weil eigentlich heute klar ist, dass wir uns nach mehr sehnen, als uns die heutige Gesellschaft geben kann. Diese Überschrift, wir sehnen uns nach mehr, als uns die heutige Gesellschaft geben kann, erschien im Zentral Plus, das ist eine Internetzeitschrift, kann man sagen, die in der Innerschweiz erscheint und in der einen Tag nach der Tagung ein Interview erschien, dass die Journalistin Vera Rüttimann mit mir gehalten hat. Und Vera Rüttimann stellte da die Frage, die Klöster befinden sich im Umbruch, auch in der Zentralschweiz. Wie würden Sie die aktuelle Situation der Klöster in dieser Gegend beschreiben? Ich habe dann bestätigt, ja, die Klöster sind in einem großen Umbruch. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl der Klöster und auch die Anzahl der Ordensleute stark gesunken, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass viele Aufgaben im Schulwesen und in der Diakonie, die früher vor allem von Frauenkongregationen getragen wurden, heute staatlich abgedeckt sind. Trotz dieser schwierigen Situation erlebe ich in Klöstern und Ordensgemeinschaften erstaunlich viel Optimismus und Freude, und ich kann das nach der Tagung vom 25. August nur bestätigen. Da waren viele Ordensleute anwesend, und obwohl sich viele Klöster und auch Kongregationen durchaus in einer schwierigen Situation befinden, weil sie überaltert sind, weil auch Aufgabenfelder weggefallen sind und ja, neu gesucht werden muss, kam bei diesen Ordensleuten, bei Mönchen, aber auch bei Frauenorden und auch bei Mitgliedern von apostolischen Gesellschaften doch, ja, ich würde es wirklich so sagen, erstaunlich viel Optimismus und Freude zum Ausdruck. Also wo man sagen kann, ein Leben in einer christlichen Gemeinschaft, wo man wirklich versucht, den Glauben gemeinsam zu leben, da ist bis heute viel Hoffnung vorhanden. Und ich denke, diese Hoffnung, die ist berechtigt und gibt Mut, den christlichen Glauben auch heute unter stark veränderten Bedingungen leben und weitergeben zu können. Wenn man in der Zentralschweiz schaut, das Interview war auf die Zentralschweiz bezogen, dann ist ein Riesenumbruch im Gang, aber nicht nur in der Zentralschweiz, sondern in der ganzen Schweiz. Es gibt aber auch neue Entwicklungen, die zu Hoffnung Anlass geben. Ich möchte etwa das Kloster Bethanien im Kanton Obwalden erwähnen, wo die neue Gemeinschaft Schmäh-Neuf die Verantwortung für das Gästehaus übernommen hat und dieses Gästehaus heute führt und es aber möglich ist, in dieser neuen Form, dass die Dominikanerinnen, die das Gästehaus früher geführt haben, weiter dort leben und da wirklich eine Gebets- und Gottesdienstgemeinschaft vorhanden ist, die im Rahmen dieses Gästehauses auch für die Gäste, die dort Ferien machen oder Kurse besuchen, eine große Ausstrahlung hat. Also eine Form, wo ein Übergang möglich ist, wobei zu sagen ist, dass das eher der Ausnahmefall ist. Es gibt sehr viele Klöster, wo noch nicht klar ist, wie es weitergehen soll. Wenn man von den Klöstern heute spricht, ja, dann muss man auch erwähnen, dass die Situation durchaus auch schmerzvoll ist. Ich denke zum Beispiel an die Aufhebung von Kapuzinerklöstern. Die Kapuziner waren über Jahrhunderte sehr bedeutungsvoll. Der Kapuzinerorden war in der Schweiz ein starker Orden, der auch bei den Leuten sehr beliebt war. Und die Kapuziner waren wichtig als Beichtväter auch in den Pfarreien und als Gottesdienstaushilfen. Also man kann sagen, die Kapuziner haben das kirchliche Leben über Jahrhunderte in der Schweiz wirklich positiv mitgeprägt und mitgetragen. Und es ist nun durchaus schmerzvoll, ja, mit ansehen zu müssen, dass die Zahl der Kapuziner stark gesunken ist und schon zahlreiche Klöster aufgehoben werden mussten und auch noch müssen. So wird ja das Kloster in Olten, also man kann sagen, ja, in einem sozusagen verkehrstechnisch gesehen im Mittelpunkt der Schweiz, dieses Kloster wird auf Ostern 2024 hin aufgehoben. Und das ist natürlich schade. Und ja, diesen Schmerz, den muss man akzeptieren und mittragen. Es gibt dann etliche Frauenklöster, die ja doch stark auch Mitglieder verloren haben. Und da ist spannend, auch da konnten im Einzelfall wirklich gute Lösungen gefunden werden, wie man damit umgeht. So entstand in Sarnen ein Zentrum von verschiedenen Frauenklöstern, die so besser, ja, das Gemeinschaftsleben leben können. Also es wurde möglich, die Klöster Melchtal, Sarnen und Wikon in einem benediktinischen Zentrum in Sarnen zusammenzufassen. Und ich denke, dieses Modell könnte gut auch für andere Klöster angewendet werden. Aber es ist grundsätzlich zu sagen, dass es kein Generalrezept gibt, wie man mit der Herausforderung von kleiner werdenden Ordensgemeinschaften und Klosteraufhebungen umgehen soll. Was probiert wird, lässt sich auch an einem Beispiel in Luzern zeigen. Das Kloster Wesemlin, also das Kapuzinerkloster in Luzern, gibt schon seit 2015 Leuten die Möglichkeit, klosternah zu wohnen. Und das ist eine Möglichkeit, dass man über das Kloster hinaus Interessierten einen Raum bietet, wo man klosternah leben kann, wo man also am Gebet der Kapuziner teilnehmen kann, wo die christliche Spiritualität, die franziskanische Spiritualität über die Klostergemeinschaft hinaus weitergetragen werden kann.
Thank you.
Ich gebe Ihnen nun im zweiten Teil der heutigen Sendung über die Zukunft der Klöster einen Einblick, wie diese Tagung am 25. August in Luzern abgelaufen ist. Festzustellen war, dass das Interesse an der Tagung sehr groß war. Also es gab über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie bereits angetönt, darunter auch sehr viele Teilnehmende aus Klostergemeinschaften und von Kongregationen selbst. Also in diesem Sinne kann man schon mal das Fazit ziehen. Das Thema Zukunft der Klöster ist ein aktuelles Thema, das Menschen berührt und interessiert. Einerseits die Betroffenen selbst natürlich, aber andererseits auch viele Leute über die Klöster hinaus, die den christlichen Glauben leben wollen, aber selbst Leute, die vielleicht der Kirche nicht so nahe stehen, aber doch fasziniert sind davon, was ein Kloster ist, was Ordensleute leben. Und man kann sagen, das kam deutlich heraus, auch in den verschiedenen Referaten, dass die Klosterbauten auf dem Land und in der Stadt spirituelle Wegmarken und Zeitzeugen sind. Und das interessiert über die Gläubigen hinaus auch Historiker, Architektinnen, Raumplaner und den Denkmalschutz. Und das Stichwort Denkmalschutz ist wichtig. Also viele Klostergebäude sind ja sehr alt und sie stehen deshalb unter Denkmalschutz. Es sind sehr eindrückliche Bauten, die wirklich einen guten Einblick geben in die Geschichte der Schweiz. Und diese Wegmarken und historischen Bauten, die gehören zu unserer Landschaft und auch zum Stadtbild. Wenn man also von der Zukunft spricht, dann wird sofort deutlich, dass sehr viele Fragen zu berücksichtigen sind. Es geht um die Klostergebäude, wo also bauliche, technische und finanzielle Fragen eine Rolle spielen. Aber wenn man über die Zukunft der Klöster spricht, dann spielen auch kirchenrechtliche, staatskirchenrechtliche, baurechtliche Fragen hinein. Also auch das Recht spielt eine Rolle. Und das alles ist bei einer allfälligen Weiterführung oder Umnutzung oder einem Rückbau zu berücksichtigen. Also man kann ruhig sagen, wenn man über die Zukunft der Klöster spricht, dann ist das durchaus eine relativ komplizierte und anspruchsvolle Diskussion. Schauen wir den Ausgangspunkt an, den wir heute haben. Klöster, Orden und Gemeinschaften schrumpfen. Wie bereits gesagt, rein quantitativ. Eine Herausforderung ist auch, dass vieles, was früher geleistet wurde, heute staatlich abgedeckt ist oder von anderen mitgetragen wird. Und das heißt, mit der Schrumpfung der Ordensgemeinschaften werden Räume frei, ordenseigene Bauten frei. Und die Anforderungen, um diese zu veräußern oder neu zu nutzen, die sind nicht überall gleich und stellen, wie bereits angetönt, einige Anforderungen. Wie gehen die Orden mit den Herausforderungen um? Die Kapuziner, die bereits genannt wurden, die konzentrieren sich auf weniger Standorte. Andere konzentrieren sich durch Zusammenschlüsse, wie eben die Benediktinerinnen in Zarnen. Manch andere, die machen schlicht und einfach die Provinz größer, zum Beispiel die Jesuiten, die schweizerische Jesuitenprovinz wurde aufgelöst und es gibt heute eine mitteleuropäische Ordensprovinz, die dann sehr groß ist bei immer weniger Jesuiten selbst. Ein wichtiges Ziel für die Ordensgemeinschaften ist natürlich, den hochbetagten Mitgliedern einen würdigen Lebensabend zu sichern. Und man kann doch befriedigt feststellen, dass das im Allgemeinen möglich ist. Und also die Ordensleute in Würde altern können. Mit jeder Aufgabe einer Klosterliegenschaft oder einer Liegenschaft einer Ordensgemeinschaft stellt sich die Frage nach der Neu- oder Umnutzung. Markus Ries, der Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät, hat es kurz so formuliert: Menschen gehen, Häuser aber bleiben. Markus Ries zeigte auf, durch einen Blick in die Geschichte, dass das nichts Neues ist. Also die heutige Situation gab es in ähnlicher Form auch schon früher. Und er hat da verschiedene Wegmarken aufgezeigt. Zum Beispiel im 9., 10. Jahrhundert gab es große Umwälzungen im Klosterumfeld, auch durch äußere Einflüsse hervorgerufen, wie zum Beispiel durch den damaligen Ungarn-Einfall. Also die damaligen Ungarn, die sind nicht zu vergleichen mit dem heutigen Ungarn natürlich. Ein wichtiger Einschnitt war dann in der Schweiz die Reformation, also im 16. Jahrhundert, als große Teile, vor allem städtische Teile der Schweiz, den neuen reformierten Glauben aufgenommen haben. Mit dem Einbruch der Reformation in der Schweiz sind in den damaligen reformierten Orten sehr viele Klöster aufgehoben worden. Und das war also schon ein äußerst massiver Einschnitt, vergleichbar eigentlich mit der Situation heute. Aus Sicht der Orden kann man eine Priorität feststellen. Wenn ein Haus aufgegeben, ein Kloster aufgegeben werden muss, also die erste Priorität wäre sicher die Übernahme durch eine andere oder neue christliche Gemeinschaft. Dann in zweiter Priorität wird häufig eine soziale oder karitative Einrichtung gewünscht und als dritte Priorität eine Veräußerung an eine öffentliche oder private Organisation. Also das heißt, wenn ein Kloster, eine Niederlassung einer Ordensgemeinschaft aufgegeben werden muss, dann gibt es durchaus sehr sinnvolle Nachfolgenutzungen. Die Schwierigkeit aber ist nicht zuletzt bei einer Nachnutzung oder Neunutzung, dass da meistens relativ viele finanzielle Mittel nötig sind. Also anders gesagt, Idealismus allein reicht nicht. Es braucht wirklich auch eine gute finanzielle Ausstattung. In einem anderen Referat betonte die Theologin Regula Grünenfelder, dass mit der zunehmenden Distanzierung der Gesellschaft von der Kirche und der Abnahme einer Lebensgestaltung nach religiösen Kriterien häufig eigentlich Klosterbauten, Kirchen nicht mehr lesbar sind. Und das war ein wichtiger Hinweis. Eine Kirche, da steckt ja enorm viel an Spiritualität drin. Wenn wir Heiligenfiguren sehen, sind damit viele christliche Geschichten verbunden, die man aber eigentlich nur dann lesen kann, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn man diese christlichen Geschichten, die Heiligen leben, einigermaßen kennt. Und da stehen wir heute sicher in der Schwierigkeit, dass vieles an Wissen über den christlichen Glauben verloren gegangen ist und es umso wichtiger ist, dass man versucht, nicht nur den Glauben an Christus in der Gesellschaft weiterzutragen, sondern auch das damit verbundene Wissen, das ja eigentlich für das Verständnis unserer menschlichen Kultur grundlegend ist, eigentlich über den Glauben hinaus, weil die Schweiz wurde über Jahrhunderte christlich geprägt und man kann sagen, auch eben Bauten wie Kirchen und Klöster christlich besetzt, christlich formiert, mit Kunst, die sich mit dem Glauben beschäftigt, mit Statuen, mit liturgischen Objekten und so weiter, wo eine ganze Spiritualität verbunden ist. Und diese Spiritualität, ja, die muss man auch wissensmäßig irgendwie fassen können. Deshalb, der Glaube ist immer auch mit Glaubenswissen verbunden, wenn er langfristig guten Boden geben soll. Was spannend war an der Tagung, dass auch Ordensgemeinschaften selbst sich vorgestellt haben und gezeigt haben, welche Veränderungstransformationsprozesse ablaufen. Da war besonders interessant ein Referat über die Baldecker-Schwestern. Die Baldecker-Schwestern, die in Baldeck ja, ihr Zentrum haben, sie arbeiten mit Forschenden der Hochschule Luzern zusammen, bilden ein großes Netzwerk, um so abzuklären, wie es in die Zukunft gehen soll. Da geht es um die Geschichte und die Spiritualität der Gemeinschaft, um rechtliche Grundlagen, um Eigentumsverhältnisse, um die Architektur, weil natürlich die Klosterbauten selbst ja auch ein Abbild sind der Spiritualität. Da geht es um Denkmalpflege und so weiter, um rechtliche Rahmenbedingungen. An diesem konkreten Beispiel wurde in ganz spannender Weise gezeigt, ja, wie es weitergehen könnte. Was dann besonders wichtig war, neben den Vorträgen, waren vor allem auch die Diskussionen, wobei sich zeigte, dass an einer Nachfolgetagung, die wir nächstens planen werden für das Jahr 2024, noch mehr Raum für solche Diskussionen eingesetzt werden muss. Es besteht ein Bedarf nach Information, nach Austausch und auch nach Anteilnahme an den gemachten Erfahrungen. Damit ist schon gesagt, mit den zwei Tagungen, die wir bisher durchgeführt haben, ist das Thema bei weitem nicht erschöpft. Also da gibt es den Willen, weiterzumachen und auch einzelne Themen zu vertiefen. Mit diesen Bemerkungen möchte ich den zweiten Teil dieser Sendung abschließen. Nach dem Musikstück geht es dann weiter mit dem dritten und letzten Teil, in dem ich gerne mein Referat vorstelle, das ich hielt unter dem Titel Geld und Geist im Kloster, wie können Veränderungen finanziert und die klösterliche Spiritualität in die Zukunft getragen werden. Geld und Geist im Kloster. Das war der Haupttitel meines Referats, in dem ich betonte, wie auch andere Referenten und Referentinnen, dass der Wandel sozusagen die Konstante ist. Also die Konstante ist nicht die Konstanz, sondern wirklich der Wandel. Ich habe das mit zwei Bildern dargestellt. Das erste Bild zeigte die Schweiz im Mittelalter, wobei man sagen kann, die damaligen Klöster haben wirklich die Schweiz strukturiert. Also es gab sehr viele Klosterniederlassungen in der mittelalterlichen Schweiz, wie das heute nicht mehr der Fall ist. Und man kann sagen, also im Mittelalter, wo die Schweiz durch einen Glauben gekennzeichnet war, durch den katholischen Glauben, da waren die Klöster große Klöster wie Einsiedeln oder Dissentis oder Semmeris, aber auch durch viele kleine Klöster, also durch einen riesigen Klosterteppich gekennzeichnet. Und die Klöster waren neben den Pfarreien die Hauptträger des Christentums in der Schweiz. Das änderte sich, wie bereits angetönt in der Einleitung, dann durch die Reformation, wo große Gebiete wegfielen. Die Reformation im wichtigen Stadtstaat Zürich, im großen, mächtigen Stadtstaat Bern, der ja auch ab 1536 große Teile der Westschweiz erobert hat, dann in Basel, aber auch in großen Teilen des Kantons Graubünden. In all diesen Teilen wurden viele Klöster aufgehoben, sei es auf einen Schlag oder indem man Klöster einfach auslaufen ließ. Ein zweiter großer Einschnitt war dann das 19. Jahrhundert, und zwar mit einer doppelten Ausprägung. Einerseits wurden in der Zeit, wo man wirklich auf die moderne Schweiz hinging, also aufs Jahr 1848, etliche Männerkloster aufgehoben, aber zur gleichen Zeit fand im 19. Jahrhundert eine eigentliche Explosion der Frauenkongregationen statt. Frauenkongregationen, das waren und sind nicht klösterliche Gemeinschaften, Frauengemeinschaften im alten Sinne, sondern die Frauenkongregationen sind Schwesternkongregationen, die sich vor allem im Schulwesen und in der Diakonie eingesetzt haben. Diese Frauenkongregationen wurden ungeheuer wichtig, vor allem in der Innerschweiz, wo ein großer Teil des Schulwesens durch sie geprägt wurde. Und man sagen kann, dass die Frauenkongregationen eigentlich Orte der damaligen Frauenemanzipation waren und auch Orte, wo eine Nähe zu den Gläubigen möglich wurde, auch durch die Diakonie. Also es gab viele Ordensschwestern, die als Spitex-Leute eigentlich unterwegs waren, die genau das taten, was die Spitex heute in den Gemeinden leistet. Und man kann sagen, die Mitglieder dieser Frauenkongregationen waren ungeheuer nahe bei den Leuten und sie waren im Allgemeinen auch sehr beliebt. Und man könnte sagen, sie haben das umgesetzt, was auch der heutige Papst fordert, dass nämlich Priester, Theologen, Theologinnen und Ordensleute den Menschen nahe sein sollen. Also sehr eindrücklich, was diese Frauenkongregationen im 19. und 20. Jahrhundert geleistet haben. Von den Leistungen der Kapuziner habe ich schon gesprochen. Ich möchte noch auf eine weitere Revolution hindeuten, die im 19. Jahrhundert stattfand. Eigentlich bis Ende des 18. Jahrhunderts übernahmen vor allem Theologen aus den Städten Pfarrämter. Im 19. Jahrhundert hat sich dies geändert. Da wurden auch viele Männer aus der Landschaft, haben Theologie studiert und wurden Priester. Das war wirklich auch eine halbe Revolution, was die Entwicklung der Kirche betraf. Kommen wir in die Gegenwart, die ich so bezeichnet habe, die komplexe Situation heute. Was hat doch einiges verändert in der religiösen Landschaft in der Schweiz? Man kann sagen, dass die für den Katholizismus vorteilhafte agrarische Religiosität in der Schweiz ziemlich verschwunden ist. Was bedeutet das? Die agrarische Religiosität, das ist ein Begriff, der vom Barockforscher Peter Hersche geprägt wurde. Das bedeutet, dass früher der Glaube vor allem auch in der Landwirtschaft sehr wichtig war. Warum das? Das lässt sich relativ leicht erklären. Die Bauern wussten und ihre Familien, dass sie von der Natur abhängig sind und dass es eine höhere Macht gibt als der Mensch. Und die Landwirtschaft war früher natürlich viel weniger industriell, als sie heute ist. Und deshalb war man mehr sozusagen auf die Natur und die höhere Macht angewiesen, um das mal so zu sagen. Es gab eine starke Volksfrömmigkeit und die Volksfrömmigkeit half sozusagen den christlichen Glauben auch emotional anziehend zu machen. Und es ist eigentlich ein Verlust nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass diese Volksfrömmigkeit doch ziemlich verloren gegangen ist. Also ich habe natürlich eine äußerst positive Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit diesem Konzil wurde es möglich, in der Kirche eine Verhäutigung zu machen, die möglich ist. Aber ein Negativpunkt ist, dass doch diese Volksfrömmigkeit mit verschiedenen Riten und Übungen vielleicht zu stark verschwunden ist, als es nötig gewesen wäre. Und mit dem Verlust dieser Volksfrömmigkeit verflüchtigten sich auch katholische Lebenswelten. Man kann sagen, dass die Klosterlandschaft zwischen 1850 und 1950 eigentlich enorm geblüht hat, dass insgesamt eine sehr große Verkirchlichung stattgefunden hat, als wie das vorher nie der Fall war, aber damit irgendwie logisch auch eine Entkirchlichung einsetzte. Kirchliche Berufe verloren nach 1950 allgemein an Attraktivität und damit verbunden war auch ein massiver Einbruch der Priester- und Ordensberufe. Aber obwohl also viel weniger Leute ins Kloster gehen wollen, um es so plakativ auszusagen, ist das Interesse für Klöster doch noch groß. Und man kann sagen, dieses Interesse für Klöster ist umgekehrt proportional zur sinkenden Attraktivität der klösterlichen Lebensform und auch zum Schwinden römisch-katholischer Glaubenspraxis. Irgendwie spüren Menschen, auch wenn sie nicht einmal unbedingt kirchennah sind, dass Klöster irgendwie Fenster zum Himmel sind, Orte der Transzendenz. Klöster sind Sehnsuchtsorte und Klöster können auch niederschwellige Orte sein von religiöser Erfahrung, vielleicht niederschwelliger als das in den Pfarreien der Fall ist. Damit ist angetönt, ab 1950 gibt es gewaltige Veränderungen, die sich auch statistisch belegen lassen. Ich möchte hier keine Zahlen vortragen, aber die Veränderungen sind äußerst massiv. Es ist dafür nicht nötig, Großstatistiken aufzuzählen. Nun aber die Zukunft. Was ist nötig? Was tun heute unter Berücksichtigung der Zwecke und Ziele von Klöstern? Dieser Punkt erscheint mir sehr wichtig. Was wollen Klöster? Sie wollen Leben, christliches Leben in Gemeinschaft anbieten, mit der Verpflichtung zu Keuschheit, Armut und Gehorsam. Das bedeutet, klösterliches Leben ist geprägt durch Verzicht, durch Einfachheit, durch die Bereitschaft, den und die anderen zu ertragen, und es ist eine lebenslange Verpflichtung. Und eigentlich diese Verpflichtungen machen ein Kloster zum Kloster. Also ein Kloster wird nicht als Gebäude zum Kloster, sondern dadurch, dass eben eine besondere Personengemeinschaft in diesem Kloster lebt. Also es kommt nicht auf das Gebäude drauf an, sondern eigentlich auf diese Personengemeinschaft. Der Alltag eines Klosters oder einer Frauenkongregation ist geprägt durch gemeinsames Gebet, durch den Gottesdienst, und nach christlichem Verständnis ist dafür eine Berufung nötig. Wenn man Klöster transformieren will, dann sind sie eigentlich dann noch Klöster, wenn diese genannten Inhalte, Lebensinhalte, irgendwie weitergetragen und weitergelebt werden können. Und diese Werte stehen natürlich durchaus im Widerspruch zur heute so hochgelobten Selbstbestimmung und Freiheit, die vielleicht manchmal zu sehr überbetont wird sogar. Ich habe dann noch einige Thesen aufgestellt, die ich Ihnen ganz kurz noch auch darlegen möchte. Ich denke, es gibt so viele Klosterniederlassungen oder Niederlassungen von Orten, dass es nicht möglich ist, jede Niederlassung zu retten, um es mal so zu sagen. Also in diesem Sinne muss man das Klostersterben einfach auch geschehen lassen. Wir müssen lernen, loszulassen und den enormen Wandel in Kirche und Gesellschaft zu akzeptieren. Es muss und kann nicht jedes Kloster gerettet werden. Und dieses Loslassen ist nicht nur eine Aufgabe von Ordensgemeinschaften, sondern zunehmend auch von Kirchgemeinden und Pfarreien. Wenn sich im Einzelfall für ausgewählte Klöster eine gute Lösung finden lässt, dann umso besser. Aber dafür gibt es eben kein allgemeines Rezept. Die beste Nachfolgelösung ist meiner Meinung nach die Übernahme eines Klosters durch eine neue Gemeinschaft. Eine solche neue Gemeinschaft muss aber stark sein. Und wenn, unter welchen Bedingungen ist sie stark? Das ist das Paradoxe eigentlich dann, wenn man sich gemeinsam verpflichtet, Gemeinschaftsleben, ein christliches Gemeinschaftsleben zu führen. Also, und das ist eigentlich erst dann möglich, wenn man bereit ist, auf Freiheiten zu verzichten, wobei zu sagen ist, dass wenn eine neue Gemeinschaft ein Kloster übernimmt, damit eben auch große finanzielle Risiken verbunden sind. Diese Aufgabe ist nicht zu unterschätzen. Als eher kritisch schaue ich im Einzelfall das Einfliegen von Ordensgemeinschaften aus völlig anderen Kulturen an, also aus Asien oder Afrika. Ich denke, das ist doch ein Kulturschock für die Betroffenen, wo nicht immer sicher ist, ob eine gute Integration und auch ein gutes Betätigungsfeld hier in der Schweiz möglich ist. Ich habe mich dann auch im Referat dagegen gewehrt, dass man bei einer neuen Nutzung sozusagen Etikettenschwindel betreibt. Was heißt das? Man kann und soll, wenn das Klosterleben in einem Klostergebäude nicht mehr gewährleistet ist, nicht einfach klösterlich spielen. Das ist so ein deutsch-schweizer Ausdruck. Klösterlich spielen. Also man soll nicht aus einem Kloster ein Pseudokloster machen, sondern soll ehrlich kommunizieren, dass man etwas anderes und Neues macht. Es wäre auch schade, wenn Klöster einfach als Museen dargestellt werden. Ein Kloster ist mehr als ein Museum. Es soll ein Ort des Gottesdienstes, der Gemeinschaft und des Gebetes sein. Ein Kloster ist auch mehr als ein Tourismusort oder ein Kulturort. Also das sind ein paar Hinweise, die aus meiner Sicht nötig sind, wenn man sich mit der Zukunft der Klöster beschäftigt. Ich denke, Klöster und ihre Zukunft bieten Stoff zu vielen Diskussionen und ich freue mich, wenn diese Diskussion auch an der Klostertagung, die wir für das Jahr 2024 planen, weitergeführt werden können. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Ich wünsche, dass für die Zukunft der Klöster wirklich eine gute Zukunft geschaffen werden kann. Und das ist möglich, indem wir Glauben leben, indem wir beten, indem wir zusammen auch durchaus mit Ordensleuten versuchen, Gemeinschaft zu leben, den Glauben zu leben und darüber nachzudenken, wie die Zukunft der Klöster gestaltet werden kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.
Danke, lieber Herr Fink, dass Sie auf die Fragen eingetreten sind, die eingangs gelautet hat, sind wir in der Lage, zeitgemäße religiöse Richtungen einzuschlagen in Bezug auf die Klosterlandschaft. Und da haben wir nüchterne Antworten auf diese Frage bekommen. Und Ihr Referat Geld und Geist der Klöster, das war sehr spannend und aufschlussreich. Herzlichen Dank, Herr Fink, für Ihr Engagement in Bezug auf die Erhaltung der Klöster, soweit wie es möglich ist. So möchte ich die Zuhörerschaft aufrufen, vielleicht eine kleinere Spende zu leisten, dass auch die inländische Mission entsprechend finanziell gestützt ist. Wir wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen für Ihre Arbeit und Ihr Wirken. Deo gratias, Herr Fink.
Danke vielmals. Auch Ihnen alles Beste.
Das war die Sendung mit Dr. Urban Fink der inländischen Mission. Der Titel lautete Zukunft der Klöster. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.